SWR 2 Wissen.
Was jetzt auf massiv kommt, ist Obstbau, und dort ändert sich die Landschaft einfach komplett. Dort kommen dann Betonsäulen, dort kommen Hagelschutznetze, dort kommen Folien. Und jetzt wäre es einfach schade, wenn jetzt die Landwirtschaft alles kaputt macht.
Der große Knackpunkt ist bei uns, dass hier einfach Grünland und Gemüseanbau auch noch ist. Wenn heute einer spitzt, wir wissen nicht, wie weit die Pestizide reingehen. Ich habe es letztes Jahr bei meinem Gemüsefeld auch gesehen. Ich muss dann sofort eine Probe machen, wenn ich einen Verdacht habe, damit ich ja das Produkt den Konsumenten weiterverkaufen kann, oder?
Was für mich als Mutter und Frau das Schlimmste ist, dass es sogar auf die Kinder ausgetragen wird. Es gibt auch solche Leute, die dann, wenn ich mit meinen Kindern komme, dass sie gehen, weil wir einfach Giftspritzer sind.
Apfelkrieg in Südtirol. Wie gelingt nachhaltiger Obstanbau? Eine Sendung von Helmut Frey.
Südtirol, italienische Provinz. Beliebtes Urlaubsziel und größtes geschlossenes Anbaugebiet für Äpfel in Europa. Es erstreckt sich über eine Länge von ca. 100 Kilometern, hauptsächlich im Tal der Etsch, die auf Italienisch Adige heißt. Dort liegt auch die Gemeinde Malz. Der Ort ist das nördliche Zentrum des Finchgau, einer Landschaft zwischen dem fast 4000 Meter hohen Bergriesen Ortler und der Kurstadt Meran. Seit vor allem Milchviehbetriebe in einer tiefen Krise stecken, werden im Finchgau immer mehr Weiden und Wiesen in Obstanlagen umgewandelt. 8000 Apfelbauern gibt es in Südtirol. Zum Vergleich, am Bodensee produzieren 1000 landwirtschaftliche Betriebe Äpfel.
Also von Bio halte ich persönlich nicht viel. Was halt hier war, dass die konventionellen Bauern fast dazu gezwungen sind, auf Biolandwirtschaft umzustellen, ob sie wollen oder nicht. Klappt's, klappt's nicht, geht's gut, geht's nicht. Und ohne Pflanzenschutzmittel bist du fast nicht imstande, eine Familie, so wie wir es sind, über Wasser zu halten.
Wenn es nicht möglich ist, die Pestizide vom Gemeindegebiet zu verbannen, dann erstens haben wir ein gesundheitliches Problem, weil bei uns Pestizide überall dann gefunden werden, durch den Wind und durch die Thermik. Und zweitens wird auch die Landwirtschaft eine Monokultur sein, weil neben einer intensiven Obstanlage machst du es nichts. Da machst du keine Kräuter, kein Getreide, kein Biogemüse, keine Milchproduktion. Da kannst du dann nur noch konventionell Äpfel anbauen.
Zwei Stimmen aus Malz. Die Bäuerin Sonja Helpling und Bürgermeister Ulrich Veit. Zwei Meinungen, zwei gegensätzliche Positionen. Er an der Spitze einer Bewegung, die aus Malz einen Modellfall für eine Gemeinde ohne chemisch-synthetischen Pflanzenschutz machen will. Sie befürchtet, dass ein Verbot von Pestiziden die Existenz des landwirtschaftlichen Familienbetriebes bedroht, den sie und ihr Mann von ihren Schwiegereltern übernommen haben. Gleichzeitig schauen Obstbauern und Umweltschützer aus dem In- und Ausland auf die Gemeinde Malz. Sie und ihre Umgebung galten bislang vor allem als Urlaubsidylle und nicht als Bastion der Basisdemokratie. Seit 2014 ist das anders. Denn 2014 haben die Bewohner von Malz in einem kommunalen Volksentscheid den Einsatz von Pestiziden in der Gemeinde verboten. Die pestizidfreie Gemeinde Malz sorgte auch im Ausland für Aufsehen. Ein Grund? Die anhaltende Diskussion um Glyphosat. Sowohl das amerikanische Unternehmen Monsanto als auch der deutsche Konzern Bayer, der Monsanto übernommen hat, stellen dieses Allround-Mittel gegen unerwünschte Wildkräuter her. Die Neue Zürcher Zeitung brachte den Widerstand in Malz so auf den Punkt. Ein Dorf kämpft gegen die Agrarchemie. Aber der Volksentscheid spaltet die Gemeinde. Der Abstimmung folgt ein Grabenkrieg gegen das Pestizidverbot. Die Gegner mobilisieren das zuständige Gericht in der Landeshauptstadt Bozen. Ein Ergebnis? Die Gemeinde hätte ihre Bürgerschaft nicht vor die Alternative Ja oder Nein stellen dürfen. Doch die Verordnung, die sehr detailliert den Ausstieg aus der Zeit der Pestizide regeln soll und auch für Freiflächen der Gemeinde, private Gärten und Balkonkästen gilt, steht nicht zur Disposition. Vorerst zumindest. Die etwas mehr als 5000 Einwohner leben in 10 Ortsteilen. Zum Beispiel Latsch, Laudes auf Italienisch, der ersten Landessprache in Südtirol. In Latsch machen Ulrich Meyer und seine Frau schon seit mehr als 30 Jahren Urlaub. Mit seinen Wirtsleuten ist das Ehepaar aus Schwaben befreundet. Ulrich Meyer hat miterlebt, wie Apfelplantagen Dörfer und Städtchen der Gegend immer mehr einkreisen.
1980, die ersten Eindrücke waren eigentlich, dass noch viel Korn angebaut wurde. Weizen, Roggen, auch an den Berghängen zum Teil. In den Talauen und gerade in der Region Malz war schon die Milchwirtschaft der Haupterwerbszweig. Plötzlich hat man gesehen in der Wiese, hoppla, da stehen jetzt Betonpfosten mit Seilen, aha, hier wird Obst angebaut. Und wenn dort mit dem Rad gefahren bist und es wurde halt gerade gespritzt im Feld, man hat es gerochen. Ich unterhalte mich viel mit Jungbauern, die habe ich früher als kleine Kinder noch gekannt oder auf dem Arm gehabt. Heute haben sie Landwirtschaft, haben selber Kinder, die denken, was wird, wenn wir nur Obstbau und Pestizide und Chemie haben.
Verglichen mit allen anderen Regionen Italiens sei in der Region Trient-Südtirol der Chemieeinsatz am höchsten, argumentieren die Befürworter des Pestizidverbots. Dafür machen sie vor allem die Apfelbauern verantwortlich. Mit Sprühnebel, der von Zeit zu Zeit aus Apfelplantagen aufsteigt, müssen sich nun auch Feriengäste in der Gegend um Malz abfinden. Bislang galt die Natur in dieser Ecke des Finchgau noch als einigermaßen intakt, im Gegensatz zu anderen Landstrichen Südtirols, wo seit Jahrzehnten intensiv Äpfel angebaut werden. Dort kommen während einer Saison in einer Obstplantage mitunter an die 20 Mal Produkte der Agrochemie zum Einsatz. Pestizide und ihre Rückstände stehen im Verdacht, krebserregend zu sein und das Erbgut zu schädigen. Außerdem werden sie mit einer Reihe chronischer Erkrankungen in Verbindung gebracht. Diesen Vorwurf erheben auch namhafte Pharmakologen, Behörden der EU und der Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen. Wie gefährlich Pestizide tatsächlich sind, ist umstritten. Aber man schaue sich nur einmal die Informationen an, die den Lieferungen der Hersteller beigefügt sein müssen, empfiehlt der Malzer Apotheker Johannes Fragner unter Pertinger.
Bei diesen sogenannten Beipackzetteln oder Sicherheitsdatenblättern steht ja selber erst das Piktogramm oben, Totenkopf, also weiß man, das ist giftig. Bei fast allen steht dann noch zusätzlich gesundheitsgefährdend oder auch krebserregend, umweltgefährdend oben. Da braucht es doch nicht mich als Fachmann, als Pharmakologe, um zu sagen, das Zeug ist gefährlich. Das ist wissenschaftlich, auch von unabhängigen Instituten nachgewiesen, dass sie großteils krebserregend sind, erbgutstörend und dergleichen. Und es gibt Beispiele noch und noch im Laufe der Jahrzehnte mittlerweile, wo diese ganz regulär zugelassenen Mittel nach vielen Jahren und Jahrzehnten schwere gesundheitliche Folgen haben. Der Bauer sitzt ja wie in einem Raumanzug auf dem Traktor oben oder in der Raumkapsel seines Fendt, weil er ja weiß, das Zeug würde ihn ja unmittelbar schädigen.
Apotheker Johannes Fragner unter Pertinger gehört zu den Initiatoren der Abstimmung über das Pestizidverbot, gemeinsam mit einer Kinderärztin, einer Friseurin, einem Tierarzt und anderen Gleichgesinnten, darunter der Malzer Bauer Günther Wallnöfer. Seit 2006 führt er seinen Bauernhof als Biobetrieb weiter. Die erste Apfelplantage in seiner Nachbarschaft bedeutete für den Landwirt einen tiefen Einschnitt.
2010 kam die erste Anlage neben mir. Dort habe ich dann Kontrolle gemacht. Ja, wie sieht jetzt mein Heu aus? Es kamen schockierende Ergebnisse raus. Dann 2011 hat dann das Land gesagt, okay, wir machen ein Versuchsfeld in der Gemeinde Malz. Weil man dann entscheiden kann danach, wie weit die Pestizide fliegen.
Ziemlich weit. Spuren des feinen Nebelstaubs transportiert der Wind über Kilometer. Und im Sog sehr warmer Luftströmungen, der Thermik, wirbeln Rückstände bis in die Gletscherregion über den Südtiroler Obstbaugebieten. Auch das Wasser, das mächtige Beregnungsanlagen in den Plantagen verteilen, spült Pestizidrückstände von den Obstkulturen in den Boden und gefährdet das Grundwasser. Die Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung kennen die Gefährdungen, die von Pestiziden ausgehen, und sie haben darauf mit detaillierten Vorschriften reagiert. So muss ein Landwirt, der mit Pestiziden arbeitet, einen Sicherheitsstreifen von 3 Metern zur Ackerfläche oder Wiese eines Biobauern einhalten, der auf Pestizide verzichtet. 3 Meter, die sicherstellen sollen, dass es keine Abdrift zum Kollegen gibt. Doch auch der Biobauer zahlt einen Preis für etwas, das gegen seinen Willen geschieht. Die Früchte, die er auf den ersten 3 Metern seiner Fläche erntet, darf er nicht als Bioprodukte verkaufen. Ungerecht, sagen Befürworter eines Pestizidverbots, wie der Malzer Bürgermeister Ulrich Veit.
Wir verbieten Pestizide, Darum ist man gezwungen, biologisch zu arbeiten. Heute passiert genau das Gegenteil. Heute provozieren die konventionellen Bauern den Nachbarn und zwingen ihn, auch so zu arbeiten. Weil wenn jemand konventionell arbeitet heute, dann kann der Nachbar nicht biologisch arbeiten. Weil er dann entweder viel seiner Ernte muss konventionell abgeben, weil die ganze Zeit Abtrift auf dem Produkt ist. Er kann Getreide sowieso vergessen, kann Gemüse vergessen, kann Kräuter vergessen. Und mit dieser neuen Verordnung sagen wir halt, dass wir als Gemeinde Malz die konventionelle Landwirtschaft im Obstbereich nicht mehr wollen. Wenn es so weitergeht, dann haben wir nur noch Monokultur und wir wollen weiterhin, dass es Getreide gibt, dass es Gemüse gibt, dass es Grünland gibt, dass es Äpfel gibt, dass es Käse gibt, Butter gibt. Und wir unterstützen halt die regionalen Kreisläufe massiv.
Cengels im Finchgau. Ein Dorf auf dem Weg von Malz nach Meran. Vorne das Tal der Etsch, im Rücken die Cengelser Hochwand. Ein fast 3400 Meter hohes Bergmassiv. Der Ort eingebettet in eine von Plantagen geprägte Landschaft. In Reih und Glied tausende Apfelbäume. Ihre Stämme bis auf einen kümmerlichen Rest, der im Boden steckt, weggezüchtet. Und wie die Zweige, deren einziger Sinn es ist, Normäpfel zu tragen, sind die Stämme an einem Spalier angebunden, einem von Pfosten und metallenen Seilen gebildeten Gerüst. Der Abstand zwischen den langen Reihen bietet gerade eben Platz für Traktoren, die einen Tank Huckepack tragen. Ein Behälter mit Chemikalien, die in die Reihen gespritzt werden. Einer der größeren Obstbauern aus Cengels und gleichzeitig Bezirksobmann des Südtiroler Bauernbundes ist Raimund Prugger.
Wir geben zu, dass wir auch in unseren Reihen einige Kollegen haben, die es mit der Vorsicht nicht so genau nehmen. Aber wir haben ja nationale Abstandsregelungen von der Regierung in Rom erlassen. Wir haben angepasste Regelungen, die noch etwas schärfer sind, von der Landesregierung. Und die sagen genau, welche Mittel in welchen Zonen eingesetzt werden dürfen. Und eben den Pflanzenschutz zu Zeiten ausbringt, wo zum Beispiel kein Wind geht. Oder wo es nicht so warm ist. Denn wir wissen genau, wenn wir über 25 Grad spritzen, Temperatur, dann haben wir thermische Abtrift. Deswegen werden sehr viele Pflanzenschutzmittel jetzt auch in der Nacht eingesetzt. Manche Lästermäuler, die es uns nicht so gut meinen, die behaupten, wir fahren in der Nacht, weil wir da illegale Geschichten machen.
Der Südtiroler Bauernbund hat seine Mitglieder auf einen Konfrontationskurs gegen die Befürworter eines Pestizidverbots und auf den Schulterschluss mit führenden Politikern und Verbandsfunktionären eingeschworen. An vorderster Front Arnold Schuler. Er ist Landwirtschaftsminister der Südtiroler Landesregierung und bewirtschaftet mit seiner Familie selbst einen Hof im Finchgau. Auf seiner Homepage posiert er als dynamischer Apfelbauer. Der Südtiroler Politiker Schuler sagt von sich, er sei von ganzem Herzen konventioneller Landwirt. Auf chemische Pflanzenschutzmittel könne nicht verzichtet werden und statt eines generellen Verbots sei der sogenannte integrierte Pflanzenschutz der richtige Weg. Integrierter Pflanzenschutz ist eine Art Bio-Light. Gestützt auf Bodenanalysen und genaue Wettervorhersagen sei es möglich, so die Befürworter dieser Methode, Pflanzenschutzmittel, aber auch Dünger zum optimalen Zeitpunkt und in einer möglichst geringen Dosierung zu verwenden. Auch kommen in den Spalieren sogenannte Nützlinge zum Einsatz, das sind Insekten, die Schädlinge fressen. Duftfallen sollen verhindern, dass die Obstmade Apfelwickler die Früchte befällt. Der integrierte Pflanzenschutz fasste in den 1980er Jahren Fuß in Südtirol. Er hat seit damals zweifellos Fortschritte gemacht, unter anderem bei der gezielteren Technik des Spritzens. Mittlerweile würden 98% der Südtiroler Apfelbauern die Methode des integrierten Pflanzenschutzes anwenden, ist in einer Broschüre der Obstwirtschaft zu lesen. Im Umkehrschluss heißt das, höchstens 2% der Südtiroler Apfelbauern arbeiten nach den strengeren Grundsätzen des biologischen Obstbaus. Der sei der richtige Weg, hat Greenpeace 2015 in einer Untersuchung festgestellt. Bei 90% der 126 Apfelproben aus europäischen Anbaugebieten, die deutsche Supermarktketten anboten, konnten Rückstände von Pestiziden nachgewiesen werden. Sämtliche 17 Proben von Bio-Äpfeln enthielten jedoch keine Pestizidspuren. Nach den strengen Richtlinien für Biobauern arbeitet auch Hans-Jörg Oberdorfer, der den elterlichen Bauernhof übernommen hat.
Also früher, vor 35 Jahre war es ein typischer Viehwirtschaftsbetrieb mit einigen Milchkühen. Und dann hat es sich eben langsam gewandelt zu einem reinen Apfelobstbaubetrieb. Wir haben dann den integrierten Obstbaubetrieb, haben den versucht, ein bisschen weiterzuentwickeln auch. Gemeinsam mit dem Südtiroler Beratungsring hat das eigentlich recht gut funktioniert, wobei in den letzten Jahren einige größere Probleme aufgetreten sind durch Krankheiten und Schädlinge. Und vor 5 Jahren habe ich dann begonnen, den Betrieb auf Bio umzustellen. 2011 war praktisch das erste Jahr, wo wir mit Bio im Obstbau gemacht haben. Und 2012 habe ich dann mit dem Kräuteranbau begonnen und den habe ich praktisch vom ersten Moment an in Bio gemacht.
Ein ziemlich frischer Julimorgen. Hans-Jörg Oberdörfer erreicht nach einer längeren Fahrt mit dem Kleinlaster seinen Kräuter- und Blumenacker im Malser Ortsteil Purgeis. Die Fläche liegt geschützt in einer Senke, durch die ein Bergbach fließt. Darüber, wie auf einem Balkon thronend und weiß leuchtend, die Benediktinerabtei Marienberg. Ihr gehört viel Land. Der Abt des Klosters hat sich auf die Seite der Pestizidgegner geschlagen. Ein paar Arbeiter tragen einen motorisierten Mähbalken durch ein Feld und schneiden damit die oberen Teile der in Reihe gepflanzten Brennnesseln ab. Sie werden in einen Sack geblasen und gegen Mittag im Transporter weggefahren. Hans-Jörg Oberdörfer pflanzt in Burgas beim Malz nicht nur eine ausgesuchte Sorte Brennnesseln mit einem intensiven Wirkstoff, er baut auch Melissen an, Ringelblumen und Kornblumen, verschiedene Minzen und Zitronenverbene, an einem anderen Standort Edelweiß. Diese Pflanzen sind Rohmaterial für seine Kundschaft. Bekannte Unternehmen aus Italien, Österreich und Deutschland, die Tees, Naturheilmittel und Kosmetika herstellen. Sie legen größten Wert darauf, dass die Kräuter nicht mit chemischen Pflanzenschutzmitteln und deren Rückständen verunreinigt sind.
Das ist genau der Grund, weshalb ich eigentlich aus meinem Heimatort weggegangen bin. Ich habe zwar zu Hause noch den Bio-Obstbaubetrieb, aber der Kräuteranbau, den wollte ich eigentlich nicht in unmittelbarer Nähe zum Obstbau betreiben, weil einfach die Problematik von Pflanzenschutzmittelverwehungen immer aktuell ist. Und speziell im Kräuteranbau ist es ja so, dass wir danach unsere gewachsenen Kräuter noch trocknen. Und dadurch wird sozusagen, der sollte ein Pflanzenschutzmittelrückstand drauf sein, noch die Konzentration erhöht. Deshalb sind wir da ganz bewusst in die Gemeinde Malz gegangen, wo wir Flächen vorfinden, wo wirklich im Umkreis von 2 bis 3 Kilometern überhaupt keine Obstanlagen stehen. Und wir haben eigentlich überhaupt keine Probleme gehabt mit Rückständen. Und mittlerweile kriegen wir eben schöne Flächen und die Leute seien auch eigentlich irgendwo froh, dass sie ihnen eine Alternative aufzeigen.
Auch Kollegen von Hans-Jörg Oberdörfer, die durch den Preisverfall bei landwirtschaftlichen Produkten in Schwierigkeiten gerieten, versuchten sich im großflächigen Anbau von Pflanzen, denen heilende und gesundheitsfördernde Wirkungen zugeschrieben werden. Doch nur wenige Landwirte konnten dieses Geschäftsfeld zu einem lohnenden Erwerbszweig ausbauen. Also setzten sie lieber auf Äpfel, Marillen, Erdbeeren, viele auch auf Gemüse. Nicht zuletzt auf Blumenkohl, den Südtirol Karfiol heißt. Für Alexander Agetle kommen diese Alternativen nicht in Frage. Er ist Milchbauer mit Leib und Seele. Und er möchte vor den Apfelbauern nicht kapitulieren.
Dieser Betrieb kann aufgrund der Häufigkeit der Anwendung von chemischen Substanzen in einem geschlossenen Obstbaugebiet nicht mehr leben. Jetzt kann ich es noch, aber wir kommen jedes Jahr an die Grenzen. Letztlich ist es wieder eine ganz klare Privatisierung von Gewinnen und eine Sozialisierung aller Schäden. Mit der Zermürbetechnik würde dieser Betrieb verschwinden. Ich glaube aber, dass wir die Kurve vorher kriegen.
Die Milch seiner Kühe verwendet Alexander Agetle für die Aufzucht seiner Kälber und für die Herstellung von Käse in seiner kleinen Käserei. Da kann er Rückstände nicht gebrauchen. Aber Bauer Agetle wehrt sich gleichzeitig dagegen, mit dem Finger auf die Obstbauern zu zeigen.
Es gibt Diskussionen in diesem Tal, in diesem Ort. Es gibt aber auch sehr viele Entwicklungen. Beispielsweise haben wir eine sehr hohe Dichte an Biobetrieben mittlerweile. Aber die Diskussion ist insofern erschwert, als dass wir in der Viehwirtschaft, in der Getreidewirtschaft auch absolut industrielle Produktionsformen haben und in der Diskussion sehr oft auch unglaubwürdig werden. Wir haben einen sehr, sehr hohen Einsatz von Medikamenten. Wir haben einen teilweise viel zu hohen Viehbesatz pro Fläche. Das heißt, wir müssen auch diese Form der Landwirtschaft natürlich überdenken und nicht so sehr den schwarzen Peter an die Obstwirtschaft, die Pestizide in großem Maß ausbringt, hinschieben, sondern wir müssen insgesamt sagen, wie kann sich eine Agrarwirtschaft verändern.
Eine kleine Straße verbindet den Malzer Ortsteil, in dem Bauer Agetle lebt und arbeitet, mit Schlienig, wo Eduard Bernhard zu Hause ist. Er und Alexander Agetle waren einmal dicke Freunde. In der Auseinandersetzung um das Pestizidverbot ist ihre Freundschaft zerbrochen. Alexander Agetle verabschiedete sich von der auf permanentes Wachstum und Umsatzsteigerung fixierten Landwirtschaft. Eduard Bernhard dagegen ersann immer neue Möglichkeiten, seine Produktpalette zu erweitern. Er ist Landwirt im Nebenerwerb und hauptberuflich Manager bei einer Südtiroler Firma, die mit ihren Keksen und anderen Backwaren in Reform- und Naturkostläden gelistet ist. Außerdem ist Bernhard Mitglied des Gemeinderats von Malz und nicht sehr glücklich über die Entscheidung für ein Pestizidverbot.
Es ist traurig, dass hier in dieser Diskussion sehr viele Menschen involviert sind, die eigentlich nicht aus der landwirtschaftlichen Realität kommen und die Landwirtschaft gar nicht kennen. Man muss schon auch darüber nachdenken, ob diese Thematik eine Thematik ist, wo der Bürger ausreichend informiert ist und auch das Wissen hat, darüber eine vernünftige Entscheidung zu treffen.
Das Bauernhaus einer alteingesessenen Familie liegt an einem steilen Hang mitten im Dorf. Dort stellt die Mutter Sirup, Marmeladen und Säfte her. Die verarbeiteten Früchte wachsen auf dorfnahen Feldern, etwas mehr als 1700 Meter hoch.
Wir haben Erdbeeren, wir haben Himbeeren, wir haben Heidelbeeren, wir haben Johannisbeeren hier in Schlienig. Und im Tal unten haben wir Aprikosen, wir nennen die Amarilden. Dann haben wir diese Finch-Karpala-Birne, die wir anbauen. Und wir planen in Zukunft Äpfel und meine Passion ist der Wein. Und daher werden wir im nächsten Frühjahr einen Weinberg anlegen in Malz.
Was den Obstanbau in großer Höhe betrifft, hat Eduard Bernhard keine Bedenken.
Man muss auch dazu sagen, dass wir hier auf dieser Höhe einen sehr minimalen Pflanzenschutz betreiben müssen, da es eine Reihe von Schädlingen hier gar nicht gibt. Aber natürlich wäre ein Verbot von Pflanzenschutzmitteln für uns ein sehr großes Problem, ein Existenzproblem, denn ab und zu muss natürlich auch bei Erdbeeren ein Pflanzenschutz betrieben werden, wobei diese Erdbeeren natürlich eine Bodenkultur sind und diese Bodenkulturen eigentlich grundsätzlich kein Problem ist für eine Verfrachtung dieser Pflanzenschutzmittel durch den Wind. Und im Vergleich zu anderen Anbauregionen ist die Menge und die Intensität der Ausbringung ein Zehntel.
Dass dem wirklich so ist, bezweifeln Befürworter eines Pestizidverbots, wie der Malzer Apotheker Johannes Fragner unter Pertinger.
Wir haben in den letzten 7 bis 8 Jahren über 300 verschiedene Messungen gemacht an verschiedensten Orten. Dort sind ja Werte oben jenseits von Gut und Böse. Im Endprodukt befinden sich dann oft 7, 8, 9 bis zu 10 verschiedene Pestizide. Das Schlimmste ist mittlerweile die Erdbeere geworden, an zweiter Stelle ist es der Apfel. Und kein Toxikologe kann mittlerweile sagen, was diese Kombination der verschiedensten Pestizide, der Wirkstoffe, effektiv dann, und speziell auf die Langzeit hinaus gesehen, in uns drinnen macht. In uns, in unseren Kindern und Kindeskindern. Es gibt auch hier Erdbeeren, die würde ich nicht immer gegen Bezahlung essen. Dann werden die Sachen eingeschickt, es sind bis zu 10 verschiedene Pestizide dort aufgetaucht, alle als Einzelwerte, immer noch unter der gesetzlich zugelassenen Norm.
Und wie sieht es in Deutschland aus beim Thema Apfelanbau? Nein, solche Probleme wie in Südtirol haben wir nicht, sagt Manfred Büchele. Er ist Geschäftsführer des Kompetenzzentrums Obstbau Bodensee in Bavendorf, einem Ortsteil der Stadt Ravensburg. Die Ortschaft liegt im Zentrum der Obstbauregion Bodensee. Wie in Südtirol dehnte sich der Obstanbau seit den 1960er Jahren stark ins Hinterland aus.
Wir produzieren am Bodensee etwa 300.000 Tonnen Äpfel. Das ist knapp ein Drittel der deutschen Obsterzeugung. Die Deutschen wiederum produzieren nur 50% ihrer Äpfel selber. Die anderen 50% werden importiert. Also wir ernähren auf diese Weise etwa 12 Millionen Konsumenten.
Die Menge der im Anbaugebiet Bodensee pro Jahr erzeugten Äpfel entspricht in etwa einem Drittel der rund 1 Million Tonnen Äpfel aus Südtirol. Circa 300.000 Tonnen dieser Südtiroler Äpfel stammen wiederum aus dem Anbaugebiet Finchgau, in dem auch Malz liegt. Allein die Finchgauer Obstbauern produzieren so viele Äpfel wie ihre Kollegen im gesamten Anbaugebiet Bodensee. Und auch hier Landschaft vom Reißbrett der Agraringenieure und Apfelbäume, die gar keine Bäume mehr sind.
Wenn ich den Baum nicht kultiviere, dann habe ich nicht den Ertrag und den Erlös, den ich erwarte. Es ist ein Garten und es ist keine Wildnis. Hier werden Äpfel produziert, hier wird jetzt nicht der Natur was abgerungen, sondern das ist eine Apfelfabrik.
Für Südtirol ist die exportintensive Apfelindustrie einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Anfänge der Südtiroler Apfelindustrie, die Geschäftsverbindungen bis nach Russland hatte, gab es bereits im 19. Jahrhundert. Aber so richtig durchgestartet ist die Branche erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch das verbindet sie mit der Apfelindustrie vom Bodensee. Eine Erfolgsstory, hier wie dort? Für Alexander Agetle aus Malz eher eine bittere Geschichte mit ungewissem Ausgang. Aber damit will sich der Biolandwirt nicht abfinden. Deshalb hat auch er dafür gekämpft, dass seine Gemeinde Malz ein Modellfall für eine Landwirtschaft ohne Pestizide und ohne Obstplantagen wird. Das zu beschließen ist das eine. Etwas anderes ist es, beharrlich daran zu arbeiten, den Traum vom nachhaltigen Anbau Wirklichkeit werden zu lassen, gegen alle Widerstände und politischen Interessen. Und die sind sehr mächtig.
Ein guter Freund von mir hat gesagt, diese landwirtschaftliche Monokultur bewirkt letztlich auch eine geistige Monokultur. Das heißt, es ist im Prinzip das Einfachste jetzt, diese gesunden Böden für solche Produktionsformen zu nutzen, in einer kurz- bis mittelfristigen Perspektive Kapital daraus zu schlagen und dann Agrarwüsten zu hinterlassen. Und nicht nur Agrarwüsten, sondern auch landschaftliche Wüsten zu hinterlassen. Wenn Sie Südtirol im Juli anschauen, in den Monokulturlandschaften, dann können Sie das mal mit Fotos aus Südspanien, aus Almeria überdecken. Wir haben eine ganze Talschaft mit Plastikplanen. Wir haben im Prinzip Betonsäulen, auf die wir starren. Mit meinem Landschaftsbild hat das wenig zu tun. Ich glaube, dass wir in Malz versuchen müssen, die rechtliche Geschichte zu klären. Das ist eine Grundlage. Aber ich glaube, dass es ungleich wichtiger ist, Menschen aufzuspüren, die unternehmerische Ideen in sich tragen. Und die gibt es bei uns und die gibt es überall, denen die Augen leuchten, wenn sie von ihren Ideen sprechen. Und die müssen wir helfen umsetzen.